Apostelgeschichte 16, 22 bis 24. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan. Ach, das waren doch Paul und Lasse, glaube ich, ne? Und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu entreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisungen, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Paulus ist von Gott nach Europa gerufen worden. Ein neuer Abschnitt seiner Missionstätigkeit begann. Sein erster Anlaufpunkt war die Stadt Philippi in Griechenland. Als dort eine Frau von bösen Mächten befreit wurde, regte sich starker Widerstand gegen Paulus. Da die Frau als Wahrsagerin gearbeitet hatte und das verdiente Geld in die Taschen ihrer Arbeitgeber floss, waren sie empört, als auf einmal diese Einnahmequelle versiegte. Kannst du mal bitte umblättern? Kein Wunder, Paulus zusammen mit seinem Begleiter Silas im Gefängnis. Da saßen die beiden Missionare nun. Sie waren aufgebrochen, um Jesus in Europa bekannt zu machen. Schon an der ersten Station waren sie gescheitert. Warum hatte Gott sie nach Europa mit Endstation Gefängnis berufen? Nun waren sie gefangen, konnten nichts mehr für Gott tun. Wir lesen, dass ihre Füße in einen Block gesperrt wurden und sie in der sichersten Zelle untergebracht wurden. Ein Block bestand aus zwei Brettern, die mit eisernen Klammern verbunden waren und in der Mitte gerade genug Platz für die Knöchel ließen. Man legte die Beine des Häftlings auf die Kante des unteren Bretts und befestigte das obere Brett darauf. Manchmal wurden sowohl die Knöchel als auch die Handgelenke in einen Block gelegt. Paulus und Silas, die ja kein Verbrechen begangen hatten und friedliche Männer waren, sie wurden gefesselt, wie man es aus Sicherheitsgründen sonst nur bei gefährlichen Verbrechern tat. Nun habe ich eine Frage an euch. Was heißt es, gefangen zu sein? Was empfindet man? Wie ist die Situation? Bitte mal reinrufen. Könntest du das bitte aufschreiben? Ich kann ja nicht. Ja, super. Vielen Dank. Man ist auch auf andere angewiesen.
Wärst du so freundlich?
Vielen Dank, Dennis, dass du die Illustration mitgemacht hast. Sind solche Situationen für uns weit weg? Ich denke, Gefängnissituationen können ganz unterschiedlich sein. Und ich möchte einfach mal ein paar Beispiele vielleicht erläutern, die uns in solchen Gefängnissituationen, oder die wir erleben, was für uns vielleicht so wie ein Gefängnis dann aussehen kann. Da ist das Gefängnis des Berufslebens. Scheinbar war es die richtige Stelle, erst nach und nach fühlt man sich wie gefesselt. Oder die Arbeit erfüllt einen mehr, als es vielleicht gut ist. Da ist der Käfig der Beziehung. Man hatte so gehofft, endlich den Richtigen zu finden oder eben die Richtige. Wie jemand mal erzählte, die meinte, den Mann fürs Leben gefunden zu haben, aber nun wurde sie eingesperrt von ihrem Freund, damit sie ihm nicht weglaufen konnte. Eingesperrt fühlt sich vielleicht mancher oder der ein oder andere in seiner Partnerschaft. Oder da ist der Käfig des eigenen Ichs. Die Angst vor dem nächsten Schritt schnürt die Seele zu und lässt den Lebensradius immer kleiner werden. Mancher wagt es vielleicht nicht mehr, an unbekannte Orte zu verreisen. Mancher meidet fremde Menschen. Was werden wohl die Freunde sagen? Ich möchte meine Sehnsucht gestillt haben, wenn ich mich nicht mehr ruhig daheim hinsetzen kann, weil ich meine, ich verpasse da draußen auf der Piste etwas Cooles. Wenn ich mein Smartphone nicht mal in der Tasche lassen kann, weil ich Angst habe, irgendeine Nachricht auf WhatsApp, TikTok, Insta und sonstiges zu verpassen. Oder wenn ich jede Frau anmachen muss, allein um mir zu beweisen, dass ich noch so attraktiv und toll bin. Gefangen auch darin, dass ich mithalten kann mit meinen Freunden, Klamotten oder Handy. Gefangen vielleicht auch in religiösen Mustern. Man macht es halt so. Ich muss mich so geben, dass ich in der Gemeinde akzeptiert bin. Gefangen in Gesetzlichkeit. Schließlich gibt es auch biblische Regeln, an die ich mich halten sollte. Oder du bist gefangen in regelmäßigen Taten oder Gedanken, von denen du weißt, dass sie Sünde sind. Was tun bei diesen Gefängnissen? Es kann sein, dass du dir Hilfe in der einen oder anderen Situation holen solltest. Dies können Personen innerhalb der Familie oder andere sein, denen du vertraust. Manchmal kann es auch hilfreich sein, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auf jeden Fall möchte ich dich ermutigen, in solchen Situationen den Blick nach oben zu richten. Jesus ist auch in diesen Gefängnissen da und sieht deine Situation. Was macht den Blick nach oben aus? Wir lesen in Vers 25 aus der Apostelgeschichte 16, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Hier kommt zum Ausdruck, dass sie in dieser Situation ganz bewusst mit Gottes Hilfe und Beistand gerechnet haben. Und sie singen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Singen tut gut. Die beiden Gefangenen singen und nehmen damit die Freiheit schon vorweg. Die Melodie schließt Herz und Verstand auf für die Wahrheit. Gott ist da und hilft. Und er ist bei ihnen in dieser Situation. Trotz der Ketten erheben sich die Gefangenen über die Mauern und dringen durch Gitterstäbe. Sie sind frei, obwohl sie sich ja keinen Meter bewegen können. Gott reißt sie heraus aus dem, was offensichtlich ist, und schenkt ihnen den Blick von oben auf ihre Situation. Und dann sind die Gefängnismauer nur noch ein Strich auf dem Boden. Und es wird deutlich, egal wie ich mich fühle und in welcher Situation ich mich befinde, die Tatsache der Nähe Gottes bleibt. Und er möchte uns Frieden geben. Paulus und Silas werden zum, Chor kann man vielleicht nicht sagen, eher Duett. Gegenseitig stärken sie sich und füreinander singen sie gegen die Wirklichkeit an. Wer zweifelt, kann sich im Chor mitziehen lassen, wie auch eine unsichere Stimme von den sicheren Stimmen drumherum gefestigt wird. Jemand, der schon lange im Chor singt, erzählte einmal, wie er bestimmte Sänger neben sich brauchte, an die würde er sich anlehnen. Allein hätte er keine Chance, die Stimme zu halten. Das ist mir auch schon so gegangen, dass ich sicher war, wenn jemand neben mir stand, der eben sicher war in seiner Melodie. So auch im übertragenen Sinn. Wir brauchen in dunklen Lebensabschnitten Begleitende, an die wir uns anlehnen können und deren Stimmen auch unser dünnes, zweifelndes Stimmchen tragen können. Die anderen Mitinsassen hören diesen kleinen Chor, dieses Duett. Die Melodie öffnet auch ihre Herzen und berührte sie. Der Kirchengründer John Wesley, voller Zweifel, ob Gott mit ihm einverstanden war und ihn so liebte, wie er war, befand sich 1735 auf der Überfahrt von England nach Amerika und kam in einen schweren Seesturm. Er hatte große Angst zu sterben, denn er fürchtete sich vor Gottes Gericht. Auf dem Schiff waren auch einige Christen, die zur Herrnhuter Brüdergemeinde gehörten. John Wesley beobachtete, wie sie mit großer Freude angesichts des drohenden Untergangs sangen. Offenbar quälte sie keine Todesangst. Das Erlebte ließ ihn nicht los, bis er 3 Jahre später selbst zu diesem Glauben fand, der auch in größter Not noch singen konnte. Wir können von damals lernen, wie sehr das Singen für den Glauben an Gott und Jesus auch werben kann. Es berührt ganz andere Schichten der Seele als ein trockener Vortrag über die Vorzüge des christlichen Glaubens. Singen ist eben wie eine Gartenschaufel, die den Boden für Gottes Gegenwart lockert. Wichtig scheint, dass das Singen verstehbar für die Hörenden ist. John Wesley verstand, was die Herrnhuter sangen. Wir sollten das singen, was unsere Mitmenschen verstehen, und so singen, dass es auch ihre Seele auflockert und öffnet. Und so können wir in dieser Szene im Gefängnis 3 Dimensionen des Singens um Mitternacht entdecken. Es verbindet mit Jesus, der uns in die Freiheit zieht, heraus aus dem, was uns gefangen halten will. Es verbindet uns als Christen und es verbindet uns mit unseren Mitmenschen und reißt sie mit. Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte, ab Vers 26, plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen, deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu, »Tu dir nichts an, wir sind alle hier.« Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte, »Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden?« Sie erwiderten, »Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus.« Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Doch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Ein Erdbeben geschieht und keiner flieht. Schon eine eigenartige Situation. Hatte das Singen um Mitternacht die Gefangenen so mitgerissen, dass sie sitzen blieben und vielleicht, wie Paulus und Silas, auf Gottes weitere Zeichen warteten? Wir wissen es nicht. Im Mittelpunkt dieser Erzählung steht nicht die Rettung der Gefangenen, sondern die Rettung des Gefängnisaufsehers, der doch eigentlich ein freier Mann war. Als er merkt, dass die Tore offen sind, will er sich umbringen. Er kann sich sicher ausmalen, was seine Arbeitgeber, die Römer, mit ihm machen werden, wenn sie mitbekommen, dass seine Gefangenen alle geflohen wären. So grausam, wie man Paulus, Silas und den anderen zusetzte, so würde man es auch mit ihm tun. Da war doch ein schneller Tod die bessere Alternative. Doch Paulus bricht den Käfig der Angst auf. Wir sind alle hier, Ein Wunder. Dieses Wunder berührt den Mann. Es ist wie ein Lied, das die Gefangenen für ihn singen. Es öffnet sein Herz und lässt die Liebe Gottes hinein. Der Mann sieht die offene Lücke, die Paulus ihm gezeigt hat, und er ergreift die Möglichkeit. Was soll ich tun? Paulus hilft ihm, greif nach der rettenden Hand, die dich durch die Lücke reißt. Und mit seiner ganzen Familie und seinen Hausangestellten lässt sich dieser Gefängniswärter taufen. Und mit ihnen singt er nun selbst ein Lied auf die Freiheit. Nicht die Freiheit von Ketten, aber die Freiheit von Schuld und Angst vor Menschen. Die, denen er vorher die Wunden beigebracht hat, versorgt er. Und beim Essen erlebt diese merkwürdige Gesellschaft mitten in der Nacht Jesu Gegenwart, wie einst die Emmaus-Jünger nach Ostern. Der Aufseher wird zum Mitternachtssänger für andere. Wer bist du? Vielleicht der Gefängnisaufseher. Du hast dein eigenes Terrain fest im Griff. Du bist Chef deines Lebens, merkst aber nicht, dass du eigentlich im Käfig der Angst sitzt und selbst Gefangener bist. Vielleicht ein Mitternachtssänger. Immer wieder singst du das Lied gegen den Augenschein. Du begleitest Menschen in schweren Situationen oder steckst selbst mitten in so einer Episode. Und trotzdem singst du von Freiheit und davon, dass Jesus bei uns ist, uns den Blick in die Zukunft richtet und retten kann. Vielleicht bist du eine verstummte Mitternachtssängerin. Du traust der eigenen Stimme nicht. Ist es nicht doch Illusion, dass Gott hilft? Wo war er, als dies und das passierte? Da brauchst du vielleicht eine zum Anlehnen, die für dich und mit dir singt. Eine, die dir beisteht und dir versichert, dass auch deine schrägen Töne und der Kloß im Hals wie eine Gartenschaufel sind, die Gott ins Herz bringen. Oder vielleicht lebst du im Haus des Aufsehers. Du bist mehr Zuschauer als Zuschauer von Dramen, begibst dich gar nicht so weit hinein. Und doch wirst du mitgerissen. Du lernst die Melodien derer, die in Gefängnissen Gott gefunden haben, wie eine Notfallmedizin für schwere Zeiten. Und manchmal kann es, wie bei John Wesley, Jahre dauern, bis diese Notfallmedizin wirkt. Welche Situation trifft auf dich zu? Ich möchte schließen mit einigen Versen aus Psalm 89. Herr, für immer will ich singen von den Beweisen deiner Güte. Mein Lied soll deine Treue verkünden für alle kommenden Generationen. Deine Güte hört niemals auf, sage ich. Deine Treue steht fest wie der Himmel. Wir wollen beten. Herr Jesus, danke, dass du uns in unseren Situationen siehst, auch unsere Gefängnisse siehst, in die wir uns oft selber hineinbegeben, unsere Bedrängnisse, unsere Süchte, unsere Sehnsüchte. Danke, dass du auch da hineinkommst mit deinem Licht, mit deiner Befreiung. Danke, dass du unseren Alltag kennst und wir mit dir leben dürfen. Wir möchten bitten, dass du uns immer wieder diesen Blick nach oben schenkst, diesen Blick zu dir, der Hilfe, Rettung, Freiheit schenkt, der Kraft gibt für das, was vor uns liegt, egal in welcher Situation wir stehen. Danke, dass ja, wir in dieses Lob immer wieder mit einstimmen dürfen. Danke, dass du mehr siehst als wir. Amen.